In dieser Ausgabe berichten wir über die neuen Philadelphia 76ers und Minnesota Timberwolves nach ihrem spektakulären Trade und durchleuchten Carmelo Anthonys Vereinssuche nach seinem Bruch mit den Houston Rockets. Ansonsten geben wir euch in unserem Monatstiefgang eine Einschätzung für die aktuellen Frontrunner auf begehrte NBA Awards. Und wir küren die aktuell besten Teams in beiden Divisions. Ahoi!
Basketballfans, Schuhe aus, Füße hoch. Wir gehen wieder auf NBA-Tauchgang. Analyse in der Tiefe mit Arne und Nils.
Wow, right in your living room.
And it goes from an incredibly awkward angle. A highlight reel play. Oh, talk about creativity. Where'd that come from?
Ahoi, willkommen zurück beim NBA-Tauchgang. In dieser Woche haben wir die Monatsausgabe für euch parat und danke nochmal an Arne für den wunderbaren Podcast zu Jimmy Butler und dem Trade. 30 Minuten, wenn ihr es nicht gehört habt, hört es euch nochmal an. Hallo Arne, wie geht's dir?
Hey Nils, mir geht's gut. Dir auch wieder besser?
Wieder besser, ja. Eigentlich hätten wir am Montag schon aufgenommen. Leider war ich am Montag ziemlich außer Gefecht. Ich habe noch mit Viren oder Bakterien oder was auch immer gekämpft. Mein Körper hatte kurze Schüttelfrostanfälle, aber es war alles kurz und schmerzhaft. Ich bin wieder fit, noch ein bisschen, hänge noch ein bisschen in Seilen, aber ich würde sagen, alle Krankheitssymptome sind passé. Und leider hat ja auch die Krankheit oder die Verletztenliste in der NBA jetzt auch keine Pause gemacht. Caris LeVert, es wurde jetzt auch schon auf unserem Facebook-Kanal geteilt, hat sich leider verletzt. Han, hast du die Situation gesehen?
Nee, ich habe es gehört und ich habe es mir bewusst nicht angeguckt. Ich habe in der letzten Saison das erste Saisonspiel live geguckt. Das war Cleveland gegen Boston. Und dann nach 5 Minuten hat sich ja bei dem Alley-Oop-Versuch von Kyrie Irving auf Gordon Hayward, ja, wie ich es gehört habe, eine ähnliche Verletzung geholt. Also es sah wohl ähnlich aus. Und das war ein absoluter Schocker für mich. Diese Saison ist da ja gerade erst losgegangen, erstes Spiel, und dann das zu sehen, war ein absoluter Schocker. Und vor allem live, die Reaktionen und so weiter, das ist schon ziemlich lange bei mir im Kopf drin geblieben. Ich kann sowas nicht mehr so gut haben, das kommt ja auch mit dem Alter, wird das immer schlimmer. Wenn man selber auch schon mal ein paar Sachen gehabt hat, kann man sowas nicht mehr so gut vertragen. Und ich habe es jetzt gehört, dass Caris LeVert sich schwer verletzt hat, und dann habe ich gleich gesagt, ich gucke es mir nicht an.
Ja, wir hatten es ja indirekt auch schon mal in der letzten Ausgabe auch mit allem, was Rose angeht. Und es ist zusätzlich jetzt einfach nochmal extrem unschön für LeVert, weil er ja einfach gerade in dieser Breakout-Season war und wir gerade im Begriff waren zu sehen, was wir von Caris LeVert einfach noch alles erwarten können. Die positive Nachricht ist jetzt ja, dass es nicht ganz so schlimm sein könnte, wie es zumindest aussah. Also sein Fuß sah ja tatsächlich aus, als wäre da alles gebrochen, was zu brechen geht. Tatsächlich scheint es aber ein ausgekugelter Fußknöchel zu sein. Ich war mir nicht bewusst, dass es sowas am Fuß überhaupt möglich ist. Ich kenne das nur aus dem Schulter- oder Ellbogenbereich. Das sind Verletzungen, die ich jetzt schon mal gesehen oder mitbekommen habe. Aber jetzt war halt sein Fuß ausgekugelt und es scheint ohne OP sogar zu beheben zu sein. Und er wird auch in dieser Saison, wenn man den Berichten glauben darf, noch wiederkommen. Was natürlich für die Brooklyn Nets super ist. Und ich hoffe mal, dass es auch bedeutet, dass er auch im Nachgang der Verletzung damit nicht so sehr zu kämpfen hat. Ich, wie gesagt, kenne mich da anatomisch nicht so aus, was so eine Verletzung dann für einen Hintergrund haben kann oder dann für einen Nachgang auch. Weil, also ich weiß es zumindest bei Schultern und so, wenn du es einmal auskugelst, dann kann es auch immer sein, dass es immer mal wieder passiert. Aber
ja, ich weiß jetzt nicht genau, was jetzt den Schweregrad von LeVert und Gordon Hayward unterscheidet. Aber bei Gordon Hayward war der Fuß meiner Meinung nach auch dislocated, also ausgekugelt. Mhm. Und dazu dann eben wahrscheinlich noch andere Verletzungen bei Hayward. Aber ja, es ist schon schwer zu glauben, dass Caris LeVert in dieser Saison zurückkommt. Gerade wenn man jetzt die Situation der Nets sich anschaut, also sie waren in dieser Saison ja jetzt schon, standen gar nicht so schlecht da, 6 Siege, 8 Niederlagen, und gerade das offensive Rating war jetzt in dieser Saison mit dem 9. Platz schon extrem viel besser als in der letzten Saison, da waren sie 22. Also da konnte man mit ihm auf dem Feld schon erwarten, dass das eine recht positive Saison wird. Vor allem, weil die Nets auch gesagt haben, sie wollen auf keinen Fall tanken, sie wollen um die Playoffs mitspielen. Und in der Eastern Conference wäre das wahrscheinlich sogar möglich gewesen. Aber jetzt ohne ihn, ich meine, er hat 18,4 Punkte im Schnitt gemacht. Dazu 4 Assists und 4 Rebounds. Er war jetzt natürlich schon ein sehr wichtiger Teil. Man muss sehen, ob sie das auffangen können und wer das machen könnte. Also er war da schon der offensive Motor jetzt so in dieser Saison. Aber vielleicht steppen die anderen auch ab. Die sind ganz gut im Rennen und es macht dann tatsächlich noch Sinn, für ihn wieder zurückzukommen. Aber muss man sehen. Ich meine, mit so einer Verletzung will man natürlich nichts riskieren und vielleicht wäre es dann auch besser, wenn er einfach möglichst lange sich schont und dann fit und gut wieder zurückkommt. Ich meine, Gordon Hayward war jetzt wirklich sehr, sehr lange draußen und er sieht aus, als wäre er noch weit davon entfernt, wieder bei 100% zu sein. Ne?
Das ist wahr. Ja, an anderer Stelle bei den Houston Rockets hört es jetzt nicht verletzungsbedingt auf, aber Gerüchten zufolge ist es bei Carmelo Anthony Zeit zu gehen und zumindest Zeit zu gehen, wenn es um die Houston Rockets geht. Nach einigen Kommentaren rund um die NBA sind verschiedenste Leute, zum Beispiel Tracy McGrady, der Meinung, Carmelo Anthony sollte an diesem Punkt seiner Karriere vielleicht auch an das Retirement denken, daran denken aufzuhören. Er hat bisher in 10 Spielen nicht viel zeigen können, wenn wir auf die Stats gucken und auch was das Bild und der Eye-Test uns gibt. In Houston hat es einfach nicht zusammengepasst, konnte er dem Team nicht geben, was es gebraucht hat. Und es scheint beiden Seiten ihn nicht gefallen zu haben, wie das Ganze abläuft. Und er wird Berichten zufolge nicht ins Team zurückkehren. Ne?
Ja, also angeblich sucht er schon nach einem neuen Team. Ja, ich musste direkt, als ich das gehört habe, an den Podcast denken, Western Conference Preview mit unserem Teil über die Rockets, was ich da gesagt habe. Das ist mir danach sehr lange in Erinnerung geblieben, weil ich einfach sowieso generell viel über die Rockets nachdenke und jetzt auch mit dem schlechten Saisonstart habe ich da sehr viel drüber nachgedacht, was ich da gesagt habe und ob die Rockets mit diesem Kader es schaffen können, das Ruder noch rumzureißen und wie das mit Anthony weitergeht. Und was ich in dem Podcast gesagt hatte, war, dass die Rockets ihn entweder besser benutzen werden, als es die Thunder getan haben, dass sie es schaffen, Carmelo Anthony positiv zu nutzen, in ihrer Offense einzubauen und von ihm was Positives zu bekommen. Oder dass sie frühzeitig sagen werden, okay, wenn das nicht funktioniert, dann wird die Spielzeit drastisch reduziert oder dann ist das Experiment eben beendet. Dass die Rockets eben ein Team sind, das so stark auf Analytik setzt und einfach guckt, was auf dem Spielfeld funktioniert und dass sie einfach keine Franchise sind, vor allem nach der letzten Saison, wo sie so dominiert haben in der Regular Season und dann im 7. Spiel gegen die Warriors rausgeflogen sind, die sich nur um einen alternden Star, der noch ein sehr großes Ego hat, irgendwie bei Laune zu halten, ihre Saison vermiesen oder vermasseln lassen. Und von daher ist es jetzt so gekommen, wie ich es erwartet habe. Die Rockets haben dieses Experiment jetzt probiert, haben nach 15 Spielen gemerkt, okay, so wird das hier nichts und haben jetzt gesagt, Carmelo, hier geht das für dich nicht weiter.
Ja, und an diesem Punkt ist es natürlich also fragwürdig, ob jetzt für Carmelo Anthony in dieser Saison noch irgendwas Gutes rauskommen kann. Er möchte scheinbar, wenn er spielt, eine Rolle haben, in der er noch in irgendeiner Form glänzen kann. Aber welches Team kann ihm das geben, oder? Also in welchem Team sollte er jetzt noch eine gute Rolle spielen? Wer kann Anthony gebrauchen? Mir fällt kein Team ein.
Also ich habe von Kevin O'Connor von der Ringer NBA Show gehört, dass die Blazers, die Pelicans und die Lakers in Frage kommen. Das sind die Teams, die bisher mit ihm in Verbindung gebracht werden. Zudem würde ich sagen, dass die Detroit Pistons ein Team sind, das vielleicht auch noch in Frage kommt, denn sie haben Blake Griffin unter Vertrag genommen. Sie haben sehr wenig Talent außerhalb der Center- und Power-Forward-Position. Und eventuell würden sie es versuchen. Außerdem haben sie generell ein großes Problem, die Halle voll zu bekommen. Und Carmelo Anthony wäre einfach nochmal zusätzlich ein großer Name. Auch wenn er nicht besonders gut spielt gerade, könnte es doch sein, dass er noch ein paar Leute in die Halle zieht. Aber spielerisch muss man zu diesem Zeitpunkt schon sagen, dass Carmelo Anthony es eigentlich wahrscheinlich nicht mehr wert ist, ihn ins Team zu holen. Letzte Saison bei OKC hat es nicht funktioniert. Die waren immer schlechter, wenn er auf dem Feld war. Jetzt bei Houston die Saison das Gleiche. Cleaning the Glass führt nur eine einzige Lineup mit Carmelo Anthony auf, die positiv war. Alle anderen Lineups weit im Minus mit ihm. Egal, welche Kombination von Spielern da geführt wurde, er war immer negativ. Und ich habe mir mal die On-Off-Zahlen angeguckt. Offensives Rating ist ohne ihn 5 Punkte besser. Defensives Rating ist ohne ihn 10 Punkte besser. Insgesamt macht das 15 Punkte minus, wenn er auf dem Feld ist. Jetzt einfach mal zum Vergleich. Eric Gordon, der hat diese Saison noch eine viel schlechtere Wurfquote als Carmelo Anthony. Der hat ein Effective Field Goal Percentage von 38,5%. Carmelo Anthony liegt immerhin bei 49,2%. Und Eric Gordon ist trotzdem bei einer Differenz insgesamt von plus 1,7 und Carmelo Anthony bei minus 15. Also da kann man mal sehen, dass Carmelo Anthony halt nicht nur aufgrund seines schlechten Shootings gerade einfach eine schlechte Performance abliefert, sondern dass bei ihm auch viele andere Dinge nicht stimmen. 0,5 Assists im Schnitt. Also er bringt einfach zu wenig aufs Feld. Und ja, das ist eben der Grund. Und ich meine jetzt einfach mal diese Field Goal Percentage von Carmelo Anthony, um das mal einfach in Perspektive zu setzen. Also er hat ja ein effektives Field Goal von 49,2%. Also wenn man die Dreier mit reinrechnet. Und die Suns sind das schlechteste Team der Liga und haben als Team 49,5. Also eine bessere effektive Field-Goal-Quote als Carmelo Anthony. Und die Warriors sind als Team das Beste der Liga und haben ein effektives Field-Goal von 56,9. Also er ist da schon wirklich sehr, sehr weit unten. Wenn man alle Spieler der Liga nimmt, ist er auf Platz 257, was das effektive Field-Goal angeht. Und wenn man defensiv auch noch so wenig zu liefern hat, dann kann man so einfach auf dem Feld nicht mehr bleiben. Da hat man wirklich in der Liga einfach nichts mehr zu suchen. Und jetzt wird einfach zu sehen sein, ob ein Team das noch probieren will oder ob er einfach nach China gehen muss, ne?
Ja, das hört sich schon fast nach CBA an, ab nach China und noch ein bisschen Spaß haben. Vielleicht mit Jimmer Fredette noch ein bisschen um die Wette schießen.
Ja, also mit Jimmer Fredette sollte er vielleicht lieber nicht um die Wette schießen. Ne? Jimmer Fredette scheint zu diesem Zeitpunkt ein viel besserer Schütze zu sein als Carmelo Anthony. Also man muss natürlich gucken in der CBA, da sind dann schlechtere Verteidiger. Aber wenn man mit James Harden und Chris Paul zusammenspielt, bekommt man auch offene Dreier und könnte da doch etwas mehr schießen als die 32%, die er gerade schießt. Also zudem 68% Freiwürfe, 40% aus dem Feld. Ich muss auch sagen, dass Carmelo Anthony halt meistens körperlich nicht so wirkt, als wenn er besonders in besonders guter Verfassung ist. Das kommt eben auch noch dazu. Wenn man da einfach andere Spieler vergleicht, die lange, lange spielen und sich gut in der Liga halten, scheinen die auf einem besseren Fitnesslevel zu sein als Carmelo Anthony. Also LeBron James ist natürlich kein Maßstab, aber wenn man sich jemanden wie Vince Carter anguckt, der wirkt auch auf jeden Fall noch deutlich fitter als Carmelo Anthony. Obwohl er auch schon älter ist.
Ja, also gebe ich dir völlig recht. Und es ist halt so schade eigentlich, dass Anthony seine Karriere jetzt so ausklingen lässt. Ne? Denn er hat natürlich schon eine Hall-of-Fame-Karriere gespielt. Das müssen wir ihm lassen und das tun wir auch gerne. Und so oder so, Carmelo Anthony ist auf dem absteigenden Ast. Ich würde ganz gern auch nochmal zurückkommen auf den Jimmy Butler Trade. Du hast ja schon ausgiebig jetzt am Sonntag darüber berichtet oder Samstagnacht war es vielmehr. Ich würde dir in deinen Statements und deinen Prognosen völlig recht geben und ich finde, dass es mit sehr viel Hintergrundinformationen auf die Schnelle gemacht. Das ist sehr, sehr beeindruckend. Ich würde ganz gern noch ein, zwei Sachen highlighten, die mir dazu aufgefallen sind oder die ich ganz besonders wichtig finde. Und zum einen muss man ja sagen, endlich ist dieses Würgen in Minnesota zu Ende. Ja? Also rückblickend hatten wir ja auch schon im Vorgang viel über den Butler-Trade gesprochen und Thibodeau hat in meinen Augen einfach zu spät auf den Trade-Wunsch von Butler reagiert oder vielleicht auch in falscher Weise reagiert. Er hat gedacht, dass er Butler noch irgendwie halten kann, überreden kann, im Team zu bleiben. Und das ging ja dann schon so weit, auch das hatten wir besprochen, dass der Owner Glenn Taylor persönlich an andere Teambesitzer herangetreten ist und gesagt hat, macht mir ein Angebot, etc. Joshua Harris von den Philadelphia 76ers, der Haupteigentümer, war dann angeblich auch stark in die Verhandlungen jetzt involviert und hat das Angebot von Taylor damit offenbar wahrgenommen. Und an diesem Punkt kann ich nur sagen, zum Glück für die Timberwolves und zum Glück für General Manager und Trainer Thibodeau. Denn die Wolves waren jetzt gerade zu dieser Phase in der Saison an einem Punkt, an dem sie Butler einfach nicht mehr halten konnten. Das Team drohte zu zerreißen. Es war einfach eine absolut miese Stimmung on and off the court. Und das war jetzt einfach auch nicht mehr zu überspielen. Und das hat mittlerweile einfach auch Thibodeau eingesehen. Und ja, zum Glück deshalb, dass sie ein Team wie die 76ers fanden, das in der frühen Saison auch vielleicht ein bisschen in Panik geraten ist und einfach sich entscheidend verbessern wollte, um tatsächlich ein Contender zu sein. Denn oh Wunder, sie haben festgestellt, sie sind aktuell so, wie sie bis vor dem Trade waren, eben noch kein Contender und müssen danach rüsten. Und die Frage für die 76ers, haben sie mit Butler den richtigen gefunden? Haben sie den Star, den sie dafür brauchen? Und die Wolves müssen sich jetzt fragen, haben sie natürlich die entscheidenden Spieler gefunden, die sie brauchen, um weiterhin zumindest vielleicht ein Playoff-Aspirant zu sein?
Ja, was ist denn dein Gefühl? Wo sind denn die 76ers jetzt und wo sind die Minnesota Timberwolves? Also wenn du einfach einmal kurz einschätzt.
Na klar.
Erstmal die Timberwolves. Meinst du, die Timberwolves haben eine realistische Chance, die Playoffs zu schaffen?
Die Situation ist, Butler ist sowieso weg. Also Butler hat ja den Wert, den an Jimmy Butler von dem, was sein Können ist, für die Timberwolves ja im Prinzip verwirkt. Ne? Und dann ist die Frage, was brauchen die Timberwolves ohne Butler? Und natürlich brauchen sie eine ganze Menge. Und um ehrlich zu sein, vor allem Defense und Floor Spacing. Und für beides haben sie natürlich entsprechende Puzzleteile gefunden. Und insofern passt natürlich vor allem Covington perfekt zu den Wolves. Er gibt ihnen Shooting und Defense. Und du hast es eben auch schon erwähnt, offensiv ist er eher eindimensional. Er ist eher ein Shooter und manchmal wackelt sein Wurf noch dazu. Und in solchen Phasen ist er offensiv dann fast gar nicht mehr zu gebrauchen. Aber defensiv, letztes Jahr All-Defensive First Team und das völlig zu Recht. Im letzten Jahr hat Covington die Liga in Deflections angeführt. 3,9 Mal pro Spiel hat er in der Defense nochmal irgendwie die Hand an den Ball bekommen. Und mit Covington auf dem Feld hatten die 76ers letztes Jahr ein Defensivrating von 99 gegenüber 107,4, wenn er nicht auf dem Feld war. Er hatte also einen enormen Einfluss auf die Defense. Und er ist jemand, der einfach auch diesen gewissen Hustle setzt, diesen gewissen Fokus einfach. Also er hat das Spiel seines Fokus ist im Prinzip die Defense. Und das kann natürlich schon auch einen Ausschlag geben, sich in der Defense zu verbessern. Ich hatte jetzt nochmal aktuell geguckt. Die Timberwolves sind auf jeden Fall jetzt gerade auf dem letzten Platz gerutscht im Defensive Net Rating, im Defensive Rating.
Ja.
Und für Teams generell ist ja an der Defense so, dass Kommunikation, gegenseitiges Vertrauen und natürlich auch gemeinsame Spielerfahrungen, die in so einer Saison noch erst entstehen muss, das sind die wichtigsten Säulen eigentlich des Erfolgs, dass das Ganze funktioniert. Defensivtaktik, Philosophie und die vielen kleinen erfolgreichen Sachen, die du noch so machen kannst, die bauen eben darauf auf. Und mit Butler war es in Minnesota jetzt einfach verbrannte Erde. Und wie willst du jetzt mal, sagen wir mal, eine Situation von Wiggins, ja, wie willst du jemanden in der Help-Defense vertrauen, der dich offensichtlich nicht ausstehen kann oder der dich öffentlich so bloßstellt. Ne? Man kann sagen, das sind professionelle Spieler, die müssen sowas können, aber es bleiben halt immer noch Menschen und so Sympathien, das wirkt sich halt immer auch irgendwie auch aufs Spiel. Ne? Und,
ja, aber mein Standpunkt zu den Minnesota Timberwolves ist, dass es eigentlich egal ist. Also sie waren ein schlechtes Defensivteam, bevor Butler gekommen ist. Dann ist Butler als Superverteidiger da reingekommen, als jemand, der sich den Arsch aufreißt. Und sie waren trotzdem ein schlechtes Defensivteam. In der letzten Saison waren sie 25. im defensiven Rating. Und jetzt mit dieser Situation, wo gar nichts mehr funktioniert hat, sind sie auf Platz 30. Und ich sehe einfach, auch wenn Covington Top-Verteidiger ist, der hat etwas andere Stärken, ist halt ein besserer Help-Verteidiger. Vielleicht kann das noch mal ein bisschen mehr bringen. Wer weiß, vielleicht ist das etwas, was etwas besser passt. Vielleicht brauchen sie auch eben gerade diese Help-Verteidigung mehr, weil Towns das einfach nicht so gut drauf hat. Sicherlich kann es schon was bringen, aber ich glaube, wenn man sich den Kader anguckt und den Coach anguckt und die Spieler einfach, die sie haben, vor allem die viel auf dem Spielfeld sind, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass es sehr viel bringt. Also ich glaube, mehr als Platz 20 ist auf keinen Fall drin in der Defense. Und zudem sind die Minnesota Timberwolves in dieser Saison ja auch in der Offensive viel schlechter als im letzten Jahr. Ne? Letztes Jahr hatten sie das viertbeste Offensivrating der Liga, jetzt sind sie auf Platz 15. Ja. Auch da muss man natürlich gucken, ob Covington und Saric da so einen positiven Einfluss haben können, dass es da wieder nach oben geht. Aber schon allein wegen diesen defensiven Limitationen, die sie haben, wird es sehr, sehr schwer, in die Playoffs zu kommen. Und ich sehe sie einfach eher als Team, das jetzt erkennen muss, dass ja der Weg in die Playoffs sehr, sehr schwierig sein wird in den nächsten Jahren. Und ich glaube, die Entwicklung der Spieler innerhalb des Teams, die sie jetzt haben, wird einfach jetzt wichtig sein. Und ich glaube, ehrlich gesagt, solange Thibodeau da was zu sagen hat, wird dann nichts passieren, was mit erfolgreichem Basketball und Playoffs zu tun hat.
Unterm Strich bekommen sie wenigstens einen neuen Start. Sie haben einen guten Verteidiger und mit Saric noch einen guten Offensivspieler. Sie sind ein bisschen tiefer geworden. Und ich meine, klar, wenn du deinen Starspieler abgibst, dann sieht es meistens für dich eher negativ aus. Also du wirst da nicht als Gewinner des Trades hervorkommen. Aber ja, die Situation ist aus dem Weg. Sie stehen mit 5-8, glaube ich, aktuell gar nicht so schlecht da. Ich glaube tatsächlich auch nicht, dass sie in die Playoffs kommen.
5-9 sind sie.
5-9?
Ja.
Und ich bleibe auch weiterhin bei meinen Statements. Statements 1 ist ja schon eingetroffen, dass Butler jetzt schnell getradet wird. Das war natürlich jetzt auch kein Hellsehen. Ich glaube weiterhin, dass Thibodeau den Job nicht mehr so lange macht. Vielleicht, wenn sie sich einigermaßen halten kann, die Saison noch coachen. Und ich glaube auch, dass die Playoffs in den nächsten Jahren einfach nicht zu erreichen sein werden, weil ja sich jetzt einfach mittlerweile zeigt, dass der Kern dieses Teams und auch gerade der Kern, für den sie jetzt so viel Geld ausgegeben haben mit Wiggins und Karl Anthony Towns, so einfach derzeit keine Spiele gewinnt. Und es hat für mich auch nicht den Anschein, als würde sich das verändern. Irritierend jetzt auch gerade die Aussagen von Karl Anthony Towns, dass er sich halt nur als einen Puzzleteil sieht und gar nicht unbedingt als der Leader. Das finde ich eigenartig. Vielleicht ist es irgendwie so eine psychologische Nummer, dass er jetzt das Mannschaftsgefühl wieder erwecken will. Aber Karl Anthony Towns ist für mich ein Spieler, der jetzt sagen muss, okay, ich reiß das Ding jetzt halt irgendwie. Es wird ja auch einfach von ihm erwartet, wenn er...
Ja, auf dem Feld hat er es ja schon mal gezeigt, ne? Das erste Spiel ohne Butler, 37 Minuten, 9 von 11 aus dem Feld, 2 von 2 Dreier, 5 von 6 Freiwürfe, 21 Rebounds, 25 Punkte.
Ja.
Das war schon
vielleicht,
gut.
Vielleicht geht es alles in die richtige Richtung und es wäre natürlich einfach auch für die Franchise ein bisschen zu hoffen, dass es jetzt nicht so ganz dramatisch wird. Es müssen jetzt nicht die nächsten Washington Wizards werden.
Ja, ein ganz großer Fehler, den die Minnesota Timberwolves gemacht haben, war Andrew Wiggins diesen großen Vertrag zu geben, den er einfach niemals wert ist.
Ja.
Also ineffektive Scorer, die nichts anderes auf dem Feld machen und keine guten Verteidiger sind, kann man in der heutigen Zeit einfach, also wo sowieso so viele Punkte fallen und alle irgendwie ballern können und jeder kann irgendwie scoren, da ist ineffektives Scoring nicht besonders viel wert. Und das ist eben das Einzige, was Andrew Wiggins macht. Scoring mit schlechten Quoten. Schlechte Freiwurfquote, schlechte Dreierquote, schlechte Quote aus dem Feld und dazu nichts anderes. Nichts für seine Teammates, keine Assists, keine Rebounds, kein Hustle-Plays.
Wiggins profitiert eigentlich immer noch von seinem hohen Draftwert, von seiner Reputation, die eigentlich vor seiner Zeit in der NBA stammt und dass er eben ein hoher Prospect war. Das wirkt, habe ich das Gefühl, einfach immer noch nach. Und er hat scheinbar die nötigen Sachen gemacht, dass die Leute da weiterhin Vertrauen drin haben, dass er sich zu diesem Superstar entwickelt, den viele in ihm sehen.
Ja, er ist eigentlich eine jüngere Version von Carmelo Anthony mit etwas mehr Athletik.
Das Spiel ist natürlich ein anderes. Aber
aber ineffektiver Scorer, der nichts anderes macht und keine gute Defense spielt, geht schon in die gleiche Richtung.
Klar. Ja, er macht die Punkte auf eine andere Weise. Ne? Also, aber klar, wenn es so auflistest, dann geht es schon in die Richtung. Ja.
Also lange Zweier gegen den Mann macht er auch gerne. Also das ist, ich sehe da gar nicht so einen großen Unterschied. Kann man schon sagen, dass es so in die gleiche Richtung geht, finde ich.
Ja gut, ich habe jetzt vielleicht einfach den Jabstab Mello aus New York noch vor Augen, der irgendwann nur noch im ISO stand und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Jabstabs und dann nochmal hochgeht. Also diese ganz so ist es ja bei übrigens nicht. Er macht ja schon noch ein bisschen mehr Bewegung und
ja, wir brauchen das jetzt auch nicht so doll vertiefen. Es ist meiner Meinung nach nur schon eine ähnliche Problematik.
Okay, aber ich glaube, wir sind bei den Timberwolves, so wie es jetzt weitergeht, auf einem ähnlichen Nenner. Und für die 76ers, ich bin ja nach wie vor nicht so der Jimmy Butler-Hater. Also man kriegt bei so einem Beef ja eigentlich immer nur die Außenseiten mit. Und gerade ist Jimmy Butler ja sehr verrufen als jemand, der es in Chicago verkackt hat und jemand, der es in Minnesota verkackt hat und potenziell jetzt auch die 76ers in den Abgrund reißt. Ich glaube, ich habe von der Chemistry her erstmal das Gefühl, dass das könnte ganz gut funktionieren und dass vielleicht auch die Charaktere ganz gut zusammenpassen. Ben Simmons ist für mich jetzt jemand, der nicht so wirkt, als wäre er so ein unglaublich dominanter Charakter. Sicherlich ist da mit Embiid eine Persönlichkeit, wo man sich fragen muss, wie passt das zusammen? Machen sie sich jetzt vielleicht auch zusammen über Karl Anthony Towns lustig? Denn Embiid hat mit Karl Anthony Towns ja auch seine Vergangenheit und seinen Trash-Talk.
Das ist sicherlich schon passiert.
Ja, wahrscheinlich haben sie sich schon ins Fäustchen gelacht. Vielleicht sind das jetzt auch einfach richtig dicke Buddies und die wollen sehen, wo es lang geht. Für mich ist eben das große Fragezeichen, was passiert um dieses Trio herum. Ne? Also du brauchst natürlich schon, also du hast mit den dreien, mit Simmons, mit Embiid und mit Butler drei Spieler, die Top 20 NBA sind. Ne? Muss man schon so sagen. Ne? Und das als eine Mannschaft im Osten, dann hast du schon mal ein fettes Ausrufezeichen. Aber es ist nun natürlich nicht so, dass Stars in ein Team holen reicht, um in der Liga dann tatsächlich auch was zu gewinnen, ja, und sei es auch die Eastern Conference zu gewinnen. Also sie jetzt gleich da hoch zu hieven und zu sagen, ganz locker an die Finals, so weit würde ich überhaupt noch nicht gehen, zumal sie halt dann ihre Schützen jetzt abgegeben haben und eigentlich die Puzzleteile um die drei herum eigentlich ein bisschen mager sind. Es gab jetzt einen Report darüber, wie die Starting Five aussehen wird. Das war auch jemand aus der Organisation, der das irgendwie von sich gegeben hat. Und demnach wäre Simmons in der Starting Lineup. Fultz wäre raus. Sie würden Redick mit reinnehmen als Schützen. Dann haben sie Butler, natürlich Embiid auf dem Center und auf dem Power Forward Wilson Chandler.
So, und das, ja, wenn Wilson Chandler dann fit ist, ne? Das muss man halt immer sehen. Also im Moment sehe ich das noch nicht, dass er wirklich auf dem Feld steht und gut spielt. Und das mehr als drei Spiele in Folge. Ja also ich habe es ja schon öfter gesagt, für mich ist auch das Shooting bei den 76ers der absolute Knackpunkt. Und ich hoffe, das ist in meinem Podcast, den ich alleine gemacht habe über den Trade, auch schon so durchgekommen, dass ich das halt auch mit diesen drei Stars immer noch als den absolut entscheidenden Punkt sehe, was dieses Team angeht. Denn wenn man zwei Spieler hat wie Embiid, der nichts dafür kann, aber er ist halt ein Center und er braucht eben seinen Platz zum Operieren da in der Zone. Er braucht das Spacing und er kann halt auch nicht die ganze Zeit nur in der Dreierlinie rumlaufen. Und dann eben dazu Simmons, der eben auch ganz starke Limitationen hat und ein sehr eingeschränkter Spieler ist, ein sehr besonderer, aber auch ein sehr eingeschränkter Spieler. Diese beiden Leute funktionieren einfach nur, wenn man gute Schützen um sie rum hat. Und dazu ist eine sehr entscheidende Statistik, dass das offensive Rating von Simmons in dieser Saison minus 7,1 Punkte ist. Also das Team scored 7,1 mehr, wenn er nicht auf dem Feld ist. Und das liegt einfach daran, dass er nicht werfen kann und dass es keine Shooter gibt und seine Pässe führen zu nichts. Und in der letzten Saison war es plus 5,4. Also das ist ein Turnaround von über 12 Punkten. Ja. Und das wird auch Jimmy Butler nicht ändern. Und Saric und Covington sind beide gute Schützen, die jetzt auch noch weg sind. Ich hatte ja schon gesagt, Saric war jetzt in dieser Saison bisher nicht so ein großer Faktor, was das Shooting angeht, weil er nichts getroffen hat. Und Butler hat in dieser Saison ähnlich getroffen wie Covington. Aber trotzdem macht es natürlich was, wenn man dann noch einen potenziellen Schützen weniger hat. Und ja, da muss man echt sehen, wie das funktioniert. Und wenn sie das nicht auf die Reihe kriegen, dann noch nachzubessern, dann werden die sich auf den Füßen rumstehen. Und dann wird das Spacing nicht da sein. Dann wird Simmons vielleicht noch ineffektiver, als es jetzt schon war. Also ich hatte ja gesagt, Simmons ist ein Top-15-Spieler, aber das ist er eben nur mit dem richtigen Team um sich herum. Also wenn man jetzt Ben Simmons zum Beispiel bei den Milwaukee Bucks einfach reinstellen würde, anstatt Giannis Antetokounmpo, dann würde das total gut funktionieren. Das Team würde wahrscheinlich richtig dominieren, weil Simmons wahrscheinlich für den Kader der perfekte Spieler wäre. Wahrscheinlich noch besser als Antetokounmpo. Er würde einfach die Schützen bedienen und die würden alle Teams aus der Halle ballern, weil Antetokounmpo macht 5 Turnover im Schnitt und Simmons ist einfach der bessere Playmaker. Ne? Aber andererseits, wenn Simmons das eben nicht hat, das ist ja genauso wie bei LeBron James jetzt in L.A., also LeBron James' Zahlen haben ja auch ordentlich gelitten, vor allem die Advanced Stats, weil er einfach niemanden mehr hat, dem er den Ball servieren kann. Wenn man solchen guten Passern, die aber nicht die begnadetsten Scorer selber sind und nicht die begnadetsten Schützen, eben diese Shooting-Optionen nicht mehr auf dem Flügel zur Seite stellt, dann ist auf einmal der Platz nicht mehr da, dann sind sie leichter zu verteidigen. Die Effektivität wird schlechter und auf einmal sind da negative Zahlen. Ne? Das ist eben dann das Problem.
Ja, da wäre natürlich jetzt eine alternative Strategie gewesen, auch schon in der Offseason, zu sagen, wir versuchen jetzt nicht alles mögliche Geld auszugeben, um einen weiteren Star zu holen, sondern wir versuchen, richtig viel Kohle rauszuhauen, um uns genau die Spieler, diese ergänzenden Spieler zu holen. Ne? Vielleicht mal ordentlich Geld rauszuhauen für Ariza, der jetzt in Suns gegangen ist, und eben für Dreierschützen mit guter Defense, die halt irgendwie auf dem Markt erhältlich sind, und da eben noch ein bisschen zu führen, beziehungsweise auch immer zu gucken, dass sie ihre eigenen Spieler nicht so einfach ziehen lassen. Ne? Also ja, jetzt haben sie halt Redick als natürlich Überschützen im Team, aber das ist natürlich auch zu leicht berechenbar, wenn du halt diesen einen Schützen hast und ansonsten...
Ja, und es ist wirklich jetzt eigentlich potenziell nur noch dieser eine richtig gute Schütze. Wer kommt denn noch? Landry Shamet? Will man auf den vertrauen, wenn es in die Playoffs geht? Ich glaube nicht. Furkan Korkmaz? Ich glaube nicht. Wilson Chandler, der alle 2 Spiele irgendwas mit seinen Adduktoren hat? Ich glaube nicht. Also... Das wird ein großes Problem sein. Und der Vertrag von Ersan Ilyasova über 21 Millionen für 3 Jahre wurde in der Offseason teilweise als überbezahlt belächelt. Und da haben die Leute gesagt, so viel Geld für Ilyasova. Und dann Lopez geholt und die Bucks, bisschen überbezahlt für schlechte Leute, die auch schon ziemlich alt sind. Aber jetzt sieht man ja, was es bringt. Die Milwaukee Bucks haben einfach mit ein paar Moves komplett alles umgedreht, sind von einem mittelmäßigen Team zu einem absoluten Top-Team geworden. Ne? Ja. Und das ist das, was die 76ers in der letzten Saison ansatzweise eben schon hatten mit Bellinelli und mit Ilyasova. Und offensichtlich ist Ilyasova ein sehr, sehr guter Spieler für die heutige Zeit. Er kann gut verteidigen, er kann Center spielen, er kann immer abdrücken, egal wo er ist auf dem Feld. Dazu Brook Lopez, der fast von der Mittellinie Dreier wirft. Das funktioniert einfach und die 76ers haben das eben nicht.
Ja, und deswegen sind natürlich auch so Faustregeln, wie du brauchst heutzutage in der Liga 3 Stars, um irgendwas zu gewinnen, natürlich dann auch Humbug, wenn alles drumherum nicht so stimmt. Ne? Aktuell sind die Bucks einfach ein anderes Level als die 76ers. Für mich auch nach dem Trade. Und das ist nur mit Star Power eben nicht behoben. Aber es ist nicht gesagt, dass die 76ers das jetzt nicht noch irgendwie hinkriegen. Vielleicht holen sie sich ja Jimmy Fredette aus Asien zurück. Nicht zurück, aber ins Team. Oder Carmelo Anthony als rasanten Schützen.
Oh, Carmelo Anthony werden sie sich, glaube ich, nicht holen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, kein Team, das tatsächlich um die Meisterschaft mitspielen will, holt sich Carmelo Anthony.
Nein. Und die Rockets waren die Letzten, die es probiert haben.
Ein ganz interessanter Punkt.
Wenn es um die chinesische Meisterschaft geht, dann könnte es sein.
Ja, ein ganz interessanter Punkt noch nicht. Ich hatte noch mal bei unserem Podcast reingemacht, den wir gemacht hatten über Jimmy Butler, als er gesagt hat, er will getradet werden, wo wir versucht haben, einfach mal so zu gucken, was wären denn potenzielle Trade-Pakete, die verschiedenen Teams für Butler bieten könnten. Und wir hatten tatsächlich ein Paket genau bei diesen beiden Teams, Minnesota und den 76ers, wo wir Butler, Covington, Saric und Bayless drin hatten. Also 4 von 5 Spielern, die jetzt tatsächlich auch getradet wurden, waren bei uns dabei. Wir hatten aber nicht den Patton dabei, sondern Dieng, weil wir davon ausgegangen sind. Ich meine, so war es. Ich glaube, wir hatten Dieng dabei und dann noch die Clippers als drittes Team. Aber wir waren da schon ziemlich nah dran. Also war doch nicht ganz für einen Mülleimer der Podcast.
Ja, ich glaube, entschieden hatte ich mich dann letztendlich, ich habe ja die Timberwolves gespielt für den Clippers-Deal, ne? Was jetzt in der Realität daran gescheitert sein wird, dass die Clippers daran kein Interesse gehabt hätten.
Ja, man muss auch im Nachhinein sagen, dass der Deal wirklich schon sehr, sehr gut gewesen wäre für die Minnesota Timberwolves. Also wenn man jetzt sieht, was sie bekommen hätten, wir hatten da, glaube ich, gesagt, Tobias Harris und Lou Williams für Jimmy Butler. Und das wäre jetzt doch ein sehr, sehr gutes Paket gewesen. Ne? Lou Williams auf seinem super Deal, einer der besten Verträge der Liga, völlig unterbezahlt. Und dann eben dazu Tobias Harris, der auch noch 3 Jahre jünger ist als Butler. Das wäre schon ein Top-Deal gewesen. Aber eine Sache noch zu den 76ers. Ich hatte das in einem anderen Podcast gehört. Ich glaube, es war auch in der Ringer NBA Show beim Group Chat. Da hatte einer den Vorschlag gemacht, dass die 76ers sofort Markelle Fultz traden, weil er jetzt eigentlich gar keinen Wert mehr hat. Einmal müssen die 76ers sofort gewinnen, dann wird Jimmy Butler Markelle Fultz einfach mental komplett zerstören. Und es wäre besser, ihn sofort wegzutraden. Und man muss tatsächlich.
Ja, aber er hat ja nicht nur für sie selbst keinen Wert, er hat ja auch generell momentan einfach keinen Wert keinen Marktwert in der NBA. Also, wer würde jetzt sich Fultz annehmen? Gut, Phoenix Suns vielleicht, aber.
Zudem, jetzt direkt in der Phase, wo dieser Trade über die Bühne gegangen ist, hat Markelle Fultz seinen Jips wieder zurückgekriegt. Hast du die Bilder schon gesehen?
Meinst du diesen Freiwurf?
Mehrere Freiwürfe in einem Spiel hintereinander. Wo er so eine krasse Pause macht und dann hat er gleich seinen Shooting-Coach auch noch rausgeworfen.
Echt, ja?
Ich glaube, er hat jetzt schon so viel Panik davor, dass Jimmy Butler ihn komplett zur Schnecke macht, dass er direkt seinen Jips wieder zurückbekommen hat.
Ja, also, oh Mann, was willst du dazu sagen? Das ist so eine abgefahrene Situation. Ich muss mir auch manchmal denken, das ist ja auch einfach echt ein junger Kerl. Ne? Man redet über diese NBA-Spiele halt mit so viel Abstand, aber was soll ich sagen, der ist um die 20 und hat den größten Druck der Welt auf seinen Schultern und versucht halt irgendwie klarzukommen und ist in seinem Kopf gefangen. Also ich habe jetzt auf jeden Fall diesen einen Freiwurf gesehen und dazu hat er, glaube ich, auch noch gesagt, dass ihm der Ball irgendwie weggerutscht ist.
Aber bei dem davor auch. Also es waren auf jeden Fall 2 hintereinander. Ja, den ersten hat er mit dieser Wurfpause oder mit dieser Bewegungspause noch reingeschossen und den zweiten dann nicht.
Oh je.
Ja, ich sehe echt schwarz für Markelle Fultz. Jetzt ist dieser Kram mit seinem Wurf wieder zurück. Also ich weiß nicht, was daraus noch werden soll. Also wenn man das so sieht, auch wenn man selber schon so lange Zeit mit Basketball verbracht hat und auch so viel selber geworfen und trainiert hat, ich habe sowas noch nie gesehen, ich habe sowas noch nie gehört. Und wenn man dann eben sieht, dass das wieder zurückkommt und auch generell einfach, wenn man ein Basketballspieler ist und wenn man sein Leben so mit Basketball verbringt, diese Wurfbewegung, die ist ja so, wenn man da irgendwie viel Arbeit reingesteckt hat und auch mal einen guten Wurf entwickelt hat, ist die eigentlich so drin. Klar, jeder Spieler hat mal so Phasen, wo das so ein bisschen verloren geht, jeder hat mal einen Slump, jeder muss mal wieder irgendwie so ein bisschen feilen und wieder zurückkommen, aber dass man so eine Wurfbewegungsveränderung drin hat, die dann sich so schwer wieder rausschleifen lässt, das ist schon echt, ja, eine ganz merkwürdige Sache. Also ich sehe fast schon langsam so ein bisschen schwarz für die Karriere von Markelle Fultz, muss ich sagen.
Ja, ich hoffe noch auf irgendein Comeback, auf vielleicht den richtigen Trainer oder das richtige Medikament, wenn das kein Doping ist. Aber traden, schwierig. Aber vielleicht, wenn es so eine Franchise ist wie die Suns oder so, dann, also wenn du so irgendwo im Tabellenkeller erstmal sitzt und in Ruhe da bei einem tankenden Team aufspielen kannst, vielleicht wäre so ein Umfeld für ihn dann nochmal eine Möglichkeit. Und vielleicht wäre so ein Team auch nochmal bereit, irgendwas abzugeben. Aber ja, ansonsten würde ich aber sagen, ein Trade-Wert ist nicht besonders hoch gerade.
Ja, das muss ich auch sagen. Man kann sich eigentlich gar nicht vorstellen, dass irgendein Team irgendetwas gerade für ihn abgeben würde. Also wenn dann vielleicht ein Team, das einfach auf der Suche ist nach jungen, talentierten Spielern und sowieso keine Rolle spielt und dann gegen etwas, das sie nicht mehr brauchen, sowas in der Art, könnte man sich vorstellen. Also ja, sagen wir mal theoretisch, die, also es kommt natürlich einfach noch darauf an, ob die 76ers selber auch schon der Meinung sind, dass das mit Markelle Fultz nichts mehr wird. Aber einfach mal jetzt theoretisch gesagt, Kyle Korver gegen Markelle Fultz könnte ja eine Möglichkeit sein. Das wäre natürlich aber dann schon vom Ding her, als würden die 76ers Markelle Fultz tatsächlich einfach verschenken. Dann müssten sie sich schon sicher sein, dass da wirklich das Ende der Fahnenstange schon erreicht ist. Aber muss ich das jetzt einfach mal so vor Augen führen, dass Fenster, das sie mit Jimmy Butler haben zum Gewinnen, ist vielleicht 3 Jahre. Jimmy Butler ist 29, vielleicht 4 Jahre. Und wie groß sind die Chancen, dass Markelle Fultz da wirklich helfen kann? Er ist 19 oder 20 Jahre alt, hat überhaupt gar keinen Jumper. Und ja, das ist in der heutigen Zeit. Und das bei einem Team wie den 76ers, die auch noch Ben Simmons haben. Also eigentlich hat er gerade für die 76ers so wenig Wert jetzt. Ich meine, sie haben ihn ja auch geholt, weil er eben diesen guten Schuss hatte am College und weil das dann eben gut zu Simmons passen würde. Und jetzt hat er gar keinen Wurf mehr. Ne? Jetzt haben sie 2 Leute. Also ich meine, Ben Simmons und Markelle Fultz sind vielleicht, oder noch nicht mal vielleicht, höchstwahrscheinlich die beiden schlechtesten Jumpshooter auf Guard-Position in der gesamten Liga. Und die haben sie in einem Backcourt in der Starting Five. Und letztes Jahr hatten sie die beste Starting Five der Liga und haben alles weggeknallt. Ja. Und jetzt sind Saric und Covington weg und Redick kommt von der Bank. Also ja, wenn man schon ein gutes Team hat und dann hat man auf einmal die beiden schlechtesten, also die Warriors die besten aller Zeiten und Fultz und Simmons wahrscheinlich die schlechtesten Backcourt-Schützen aller Zeiten zusammen auf dem Feld.
Ja.
Keiner von denen hat in seiner Karriere bisher, oder Fultz hat schon ein paar Dreier gemacht, ne? Er hat diese Saison sogar über 30% bei der Quote, aber der Dreier sieht natürlich katastrophal aus.
Ja. Ja,
aber könnte trotzdem der schlechteste Shooting Backcourt aller Zeiten sein, oder? Ich meine, da müsste man wirklich mal recherchieren, wer da vielleicht noch schlechter sein könnte.
Ja, hat Simmons überhaupt schon mal einen NBA-Dreier in seiner Karriere geworfen? Ich glaube nicht, oder?
Nee, er hat keinen, also kein die einzigen, die Dreier, die er genommen hat, waren halt so am Ende der Shot Clock oder am Ende der, des Viertels oder der Halbzeit.
Na, immerhin also weiß er, was er kann.
Keinen normalen Dreier, wo er an der Dreierlinie gestanden hat.
Mhm.
Ja, und das ist natürlich auch ziemlich enttäuschend. Ne? Nicht nur das mit Fultz, sondern Ben Simmons hat sich auch kein bisschen weiterentwickelt. Also wenn man ihn sieht, er wirft ja eh wahrscheinlich mit der falschen Hand. Also er ist ja, müsste eigentlich wahrscheinlich mit der rechten Hand werfen, wenn er finisht, alles, was er zum Korb macht, Dunks, finishes, alles besser mit der rechten Hand. Natürlich kann er es auch mit links, aber mit rechts, man merkt einfach, er ist da viel besser mit der rechten Hand. Und auch wenn man ihn sieht, wenn er hochsteigt zum Wurf, die Stellung von seinem Körper und seinen Schultern, es sieht einfach danach aus, dass er eigentlich mit der falschen Hand wirft. Das ist nicht meine Theorie, sondern das haben schon viele andere Experten auch in vielen Podcasts auch schon vorher gesagt. Aber ich finde, dass man es schon ziemlich gut sehen kann. Und er hat sich auch wirklich nicht weiterentwickelt. Ne? Seine Quoten sind nicht besser geworden und seine Technik ist nicht besser geworden. Es sieht immer noch fürchterlich aus. Und dazu dann eben noch Fultz. Naja.
Ist auch komisch, dass er als ja auch Sohn von einem Basketballer und Basketballumfeld, dass dann sowas passiert, ja, dass dann so ein fragwürdiger Wurf da am Ende bei rauskommt.
Er hat selber dazu gerade gesagt, dass er den einfach nie brauchte, den Jumpshot. Aber es ist natürlich schon komisch trotzdem.
Ja, ich meine.
Er wusste ja wahrscheinlich schon, dass er ihn brauchen wird, wenn er eine NBA Championship gewinnen wird, will. Dass er ihn dann brauchen wird. Weil in den Playoffs, man hat es letztes Jahr gesehen, gegen Teams wie die Boston Celtics, die so eine gute Defense haben, die schalten ihn halt einfach aus. Da ist dann nicht mehr viel zu machen. Ohne Jumpshot.
Ja. Naja. Arne, wir hatten ja auch vor, heute dann so eine kleine Monatsausgabe zu machen. Also so ein bisschen einen Rückblick zu wagen auf den ersten Monat NBA und auch in Hinblick auf Awards. Dann mal jetzt zu schauen, wenn heute nicht das Ende des Monats, sondern das Ende des Jahres wäre, wer würde denn die Awards zum aktuellen Zeitpunkt bekommen? Mit der Leistung, die schon da ist. Worauf hast du Lust? Wollen wir mal den MVP-Spot, wer ist gerade der beste Spieler, besprechen?
Ja, natürlich. Ja. Wir haben jetzt uns einfach gedacht, wir machen einfach direkt nach dem ersten Monat so einen Break und gehen alles einmal durch. Überraschungsteams, bestes Team, MVP, die ganzen anderen Awards, die es so gibt, und machen das einfach jeden Monat und gucken dann eben, wer mal zum entsprechenden Zeitpunkt so die Nase vorne hat. Ich habe mich beim MVP für Giannis Antetokounmpo entschieden.
Ja.
Wen hast du da?
Ich habe auch Antetokounmpo.
Also ich muss sagen, wenn Anthony Davis nicht 5 Spiele bisher verpasst hätte, dann hätte ich mich für Davis entschieden.
Mhm.
Die Pelicans sind mit Davis bei 7 Siegen und 3 Niederlagen und seine Advanced Stats sind einfach absolut abgefahren.
Und die 3 Niederlagen haben sie auch fast, also in seinen Fehlspielen, in den Spielen, wo er nicht da war, ne?
Nee, mit ihm in der Lineup haben sie 3-mal verloren. Also 7 gewonnen, 3 verloren und die anderen Spiele, wo er nicht dabei war, haben sie alle verloren. 5 Spiele
noch. Okay, so war's. Ja, okay. Ja.
Genau, also die Stats von Antetokounmpo sind natürlich schon ziemlich beeindruckend. Ja. 25,4 Punkte, 13 Rebounds, 5,8 Assists. Und auch seine Advanced Stats sind ziemlich beeindruckend. Sein Offensive Rating ist 120,2 Punkte mit ihm auf dem Feld. Seine Zahlen bei der Defense, das Team ist 5,8 Punkte besser, wenn er auf dem Feld ist in der Defense. Und ja, die Bucks spielen eben in dieser Saison absoluten Top-Basketball, sind eins der besten Teams der Liga. Und das ist eben auch zu einem großen Teil der Verdienst von Giannis Antetokounmpo. Sie sind in der Offense das zweitbeste Team, in der Defense das drittbeste Team, Net-Rating erster, SRS-Rating mit Einbeziehung des Schedules erster. Also im Moment schon argumentativ das beste Team der Liga. Und er ist eben mit Abstand der Superstar in diesem Team. Der zweitbeste Spieler ist Middleton, der war noch nie All-Star. Also er ist wirklich jemand, der dieses Team als Superstar führt und trägt. Im Moment zu absoluten Höhen, die das Team noch nie erreicht hat. Von daher habe ich mich für Antetokounmpo entschieden.
Ja, ich gehe da voll mit. Also er hat die Offense, er hat die Defense. Sowohl, wenn du das Spiel ansiehst, als auch was die Stats hergeben. Er ist der einzige Ankerpunkt im Team, keine anderen Stars drumherum. Alle anderen, die noch eventuell jetzt in diesem MVP-Race sind, in unserem Monats-MVP-Race, sind halt ein Starspieler von vielen oder halt jemand wie LeBron James, wo man sagen muss, okay, da ist halt, da stimmt die Offense und die Stats, aber da stimmt die Defense halt in dem Sinne nicht und da ist das Team eben auch nicht erfolgreich genug. Also all diese Faktoren, die bei so einer MVP-Wahl dann hinzugezogen werden, die stimmen halt bei Antetokounmpo.
Ja, also er ist jetzt nicht für mich ein Spieler, wo ich sagen kann, das ist ein MVP, der wahrscheinlich alle Stimmen bekommt und der ganz klar gewählt wird. Ich muss sagen, in dieser Saison ist das Rennen da bisher doch ziemlich offen. Auch eben aus dem Grund, wie du gerade schon gesagt hast, dass manche Leute bisher eben noch nicht so eine richtig gute Leistung bringen oder dass das Team eben noch nicht so eine richtig gute Leistung bringt.
Also ja, andere Leute, dass Kevin Durant und Steph Curry einfach im selben Team hängen, das ist ja eben auch nochmal so ein Thema, ne?
Ja, also, genau. Also Durant und Curry hat man ja bei dem MVP-Voting meistens schon mal so ein bisschen weiter nach hinten gepackt, einfach weil sie eben in so einer Übermannschaft spielen und einfach auch, weil ich es ihnen wirklich nicht so wirklich gönne. Also damit einer von denen den MVP-Titel von mir bekommen würde, müssten sie schon 74 Spiele gewinnen, so ungefähr. Mhm. Also ich habe da auch wirklich schon gemerkt jetzt in den letzten Wochen, dass ich ganz schön Warriors-Fatigue habe und dass es doch mal wieder Zeit wird für eine Wachablösung. Das ist schon so ein bisschen zu viel jetzt, die ganzen Jahre immer die Warriors da oben zu sehen. Ich bin sehr dafür, dass die endlich abgelöst werden und habe es auch sehr genossen, dass sie jetzt diesen kleinen Streit hatten mit Draymond Green und Kevin Durant da am Ende.
Da ging ja auch gleich die Gerüchteküche los. bei Bleacher Report kam irgendwie gleich so ein Artikel aufgepoppt, ist das Anfang vom Ende bei den Warriors, und ein unbekannter Warriors-Spieler, anonym, hat jetzt gesagt, Kevin Durant wird unter diesen Umständen niemals nochmal unterschreiben bei den Warriors. Also es ist schon ganz witzig, was da gerade so abläuft in der Presse und in den Medien. Ich glaube ehrlich gesagt, dass Durant und Green dann so Typen sind, die das einfach extrem rauslassen und sich dann aber auch wieder beruhigen und auch wieder fangen. Und
yeah,
halb so wild. Aber schon ganz amüsant dann doch mal.
Ja. Sich so also ich fand es natürlich auch ganz gut, dass die Warriors jetzt in der letzten Woche 2 Spiele verloren haben. Gegen die Clippers und gegen wen war das andere Spiel? Gegen Milwaukee. Gegen Milwaukee ordentlich gekriegt und dann gegen die Clippers knapp in Overtime verloren. Und noch ein Satz zu Antetokounmpo. Die Stats sind gar nicht unbedingt besser als in der letzten Saison. Freiwurfquote ist schlechter, er trifft gar keine Dreier mehr jetzt, hat 7% Dreierquote, macht 4,7 Turnover. Von daher ist er jetzt auch noch nicht völlig überzeugend in dieser Saison, aber das sind die anderen eben alle auch nicht. Curry ist verletzt, Durant wäre dann vielleicht schon auch noch einer der Top-Kandidaten jetzt zu diesem Zeitpunkt gerade. Auch weil die Warriors eben schon, wenn alle dabei waren, sehr überzeugt haben. Aber das ist dann eben auch immer das Ding. Wenn Curry rausgeht, dann sehen die Warriors immer gleich ein bisschen schlechter aus und ein bisschen angreifbarer. Und die Offense float nicht so, naja. Genau, dann als nächstes Defensive Player of the Year. Oder besser gesagt des Monats, Defensive Player of the Month, habe ich Marc Gasol.
Okay.
Ich fand es unglaublich beeindruckend, wie Marc Gasol in den letzten Spielen verteidigt hat. Er hat zum Beispiel Joel Embiid nur bei 14 Punkten gelassen. Er hat in mehreren Spielen die gegnerischen Center komplett ausgeschaltet. Und auch die Zahlen der Memphis Grizzlies sind super diese Saison in der Defense. Nachdem sie in der letzten Saison ja wirklich ein absolutes Tank-Team waren, hatten in der letzten Saison die 26. beste Defense oder schlechteste, diese Saison auf Platz 4. Und das geht zu einem ganz, ganz großen Teil an Marc Gasol, der sein Team 15,5 Punkte besser macht, wenn er auf dem Feld ist in der Defense. Und das ist ein besserer Wert als Anthony Davis, ein besserer Wert als Gobert, Draymond Green, Kawhi, als alle anderen Spieler. Ich habe jetzt nicht recherchiert, ob es der beste Wert der Liga ist, aber er ist mir halt in der Defense sehr aufgefallen. Und er hatte ja auch schon mal eine Saison, in der er zum besten Verteidiger der Liga gewählt wurde. Und bisher in den ersten Spielen der Saison kann er das doch mal wieder zeigen.
Stark. Stark.
Ja, Kawhi macht die Raptors zum Beispiel nur 3,6 Punkte besser. Und die Toronto Raptors haben auch bisher beim defensiven Rating gar nicht so einen guten Platz, wie man vielleicht denken würde. Denn sie haben nur das 12. beste defensive Rating. Und Kawhi wurde natürlich auch schon mehrere Spiele geschont. Also bis auf seinen Phantomstil doch noch nicht so eine gute Leistung in der Defense bisher.
Was sagst du zu Giannis?
In der Defense? Ja, ich finde ihn in der Defense auch schon sehr, sehr gut. Also generell haben die Bucks ja auch eine fantastische Defense in dieser Saison. Drittbeste Defense. Ja, er ist definitiv ein unglaublicher Verteidiger, der auch sehr, sehr vielseitig ist, der vielleicht alle Positionen verteidigen kann. Also vom Point Guard bis Center ist er vielleicht sogar der beste, vielseitigste Verteidiger der Liga. Aber der Impact, den er hat, ist eben im Moment jetzt verglichen mit Marc Gasol nicht so groß. Was natürlich auch teilweise einfach daran liegt, dass die Bank der Milwaukee Bucks besser verteidigt als die Bank der die Bank der Memphis Grizzlies oder generell der Kader der Memphis Grizzlies. Das schlägt sich dann eben in diesen Zahlen auch nieder. Also Giannis Antetokounmpo hat bisher auch defensiv eine Saison gespielt, bei der es mich nicht wundern würde, wenn er am Ende der Saison zum besten Verteidiger der Liga gewählt wird.
Ja.
Dann als nächstes Most Improved Player.
Ja.
Hast du einen Vorschlag?
LeVert wäre für mich ein Kandidat gewesen. Das ist natürlich jetzt eine harte Nummer mit seiner Verletzung. Ansonsten hätte ich auf jeden Fall De'Aaron Fox als Vorschlag. Einfach weil er jetzt seine Breakout-Season im zweiten Jahr hat, das Team trägt und tatsächlich auch es so aussieht, als wenn Sacramento mit ihm erfolgreich spielt und der so eine Winning Culture ins Team reinbringt. Also De'Aaron Fox wäre mein Most Improved aktuell.
Ja, also es ist schon schön zu sehen, wie viel positive Schritte die Sacramento Kings gemacht haben. Hm. Was ich da sehr interessant finde, sind die Lineups, die sie spielen. Sie haben Zach Randolph komplett aus dem Kader verbannt, der gar nicht mehr spielt. Hm. Costa Kufos spielt kaum noch. Sie spielen Marvin Bagley nicht auf Small Forward, wie sie es erst gesagt hatten, sondern auf Center. Also sie spielen jetzt doch einfach mehr modernen Basketball mit mehr Shootern, Bielica auf der 4. Das funktioniert. Und De'Aaron Fox hat bisher echt super gespielt. Das zeigt sich dann eben auch beim SAS-Rating, sind die Sacramento Kings auf dem 17. Platz. Man muss mal gucken, ob sie das jetzt auch so fortführen können, denn sie haben jetzt einen super schweren Schedule. Und das nächste Team, das nicht um die Playoffs mitspielt, es kommt erst am 4. Dezember. Bis dahin kommen nur toughe Matchups. Also das wird jetzt eine Zeit, in der man gucken muss, ob die Sacramento Kings tatsächlich ein bisschen Überraschungspotenzial haben diese Saison oder ob sie dann doch wieder so ein bisschen Richtung Keller abrutschen. Also ich glaube, so schlecht wie im letzten Jahr werden sie nicht, denn sie haben auch ihren eigenen Draftpick nicht. Aber muss man gucken, ob sie vielleicht noch ein bisschen für Furore sorgen können. Das werden die nächsten zwei Wochen dann wahrscheinlich zeigen. Ja, De'Aaron Fox ist bei mir, was das Most Improved Player Rating angeht, nicht auf dem vordersten Platz gelandet. Das liegt vor allem daran, dass ich immer denke, wenn Rookies in die NBA kommen, dann müssen sie sich erstmal an alles gewöhnen. Der Lifestyle wird komplett auf den Kopf gestellt. Auf einmal ist alles anders. Und man muss einfach von guten Spielern, die in ihre zweite Saison gehen, erwarten, dass sie besser spielen als in ihrem ersten Jahr. Von daher ist das schon eine sehr schöne Entwicklung mit ihm. Und ich sehe auch, dass er einen großen Sprung gemacht hat. Aber ich würde jetzt nicht unbedingt das als Most Improved bezeichnen, denn ich erwarte da eher noch solche Schritte.
Naja, aber er hat sich ja schon sehr stark verbessert. Ne? Also macht diese Saison 18,7 Punkte im Schnitt, letztes Jahr 11,6. Er hat 7 Assists im Schnitt, letztes Jahr 4. Letztes Jahr 2,8 Rebounds, dieses Jahr 4,4 und auch seine Quoten haben sich stark verbessert. 44% von der Dreierlinie in diesem Jahr, obwohl also er wirft halt nur 3 Dreier pro Spiel, trifft davon 1,4. Aber schon starke Quoten, auch sein Field Goal insgesamt von 41% auf 50% hoch. Aber ja, wen würdest du denn sehen als Most Improved bisher?
Ja, ich sehe als Most Improved halt eher Leute, die schon länger in der NBA sind und dann eben einen großen Sprung nach vorne machen, den man von ihnen vielleicht nicht mehr so erwartet hätte. Spieler, die sind auch schon teilweise ein bisschen älter sind. Das perfekte Beispiel für einen Most Improved Player sehe ich eben, so wie in der letzten Saison, Victor Oladipo. Wir hatten ja schon mal gesagt, dass die meisten Spieler, die in den letzten Jahren Most Improved Player geworden sind, alle zu Stars geworden sind, wie Paul George zum Beispiel. Jemanden, den ich da gerade auf einem ganz guten Weg sehe, ist Zach LaVine. Zach LaVine hat in dieser Saison 27 Punkte bisher im Schnitt, 5,2 Rebounds, 4 Assists in 14 Spielen. Natürlich macht er das bei den Bulls, die jetzt nicht unbedingt so viel gewinnen. Und seine Field-Goal-Quoten könnten auch ein bisschen besser sein. 45% aus dem Feld und 33% Dreier. Aber die 27 Punkte, die muss man halt auch erstmal machen. Und er macht das wirklich schon auf eine ziemlich beeindruckende Art und Weise. Da ist schon auf jeden Fall ein großer Schritt nach vorne, gerade wenn man die letzte Saison gesehen hat und auch nach seiner Verletzung sah er doch ziemlich rostig aus, sehe ich da einen großen Schritt nach vorne. Und dann einen anderen Spieler, auf den meine Wahl dann hier auch fällt für den Most Improved Player, ist Josh Richardson von den Miami Heat, der in dieser Saison 20,5 Punkte im Schnitt macht. Dazu 3,8 Rebounds, 3,2 Assists. Das Field Goal ist auch nicht so doll. 42,6, aber wirft 43,7% Dreier und trifft 2,9. Dazu hat er 88% Freiwürfe. Also bisher eine sehr starke Saison von ihm in 13 Spielen. Und er ist eben auch schon die letzten Jahre und diese Saison eben auch ein sehr, sehr guter Verteidiger. Und ich sehe da wirklich so den Sprung zum Star. Und das ist das, was ich von einem Spieler erwarte, der Most Improved wird. Von De'Aaron Fox, wie gesagt, würde ich sowieso diese Verbesserung erwarten. Von jemandem, der in seinem dritten, vierten Jahr ist, erwartet man das nicht mehr so unbedingt. Und das ist dann doch für mich nochmal ein starkes Improvement, was nicht einfach das natürliche Talent einfach hergibt, sondern dann eben auch harte Arbeit. Bei De'Aaron Fox ist das Talent einfach so groß, dass er allein deswegen schon als einer der besten Point Guards der Liga gezählt werden kann. Und da sehe ich das eben als natürliche Progression an, dass er jetzt den nächsten Schritt geht.
Kann ich nachvollziehen. Okay. Dann können wir aber De'Aaron Fox gleich als Übergang nehmen, wenn da ja Sophomore ist, zu den Rookies. Wer wäre denn dein Rookie of the Year bisher? Also dein Rookie des Monats, wenn du willst.
Ja, mein Rookie des Monats ist Luka Doncic. Luka Doncic wäre ja auch mein First Pick gewesen. Ich finde, dass er bisher ungefähr so genau das macht, was ich von ihm erwartet hätte. Die Stats sind beeindruckend, ähnlich wie er sie schon in Europa aufgelegt hat. Und er führt schon das Team auf eine ganz clevere Art und Weise. Sein Spieltempo ist immer so ein bisschen Slow Motion. Und er macht das ganz abgezockt. Sein Floater-Game ist top. Seine Stepback-Würfe gehen rein. Er hat seine Feldwurfquoten auch gerade noch mal ordentlich verbessert in letzter Zeit. Und ich bin schon sehr beeindruckt, aber habe auch nichts anderes erwartet von ihm, muss ich sagen.
Definitiv. Also ich würde da auch Doncic vorne sehen. Ayton hat natürlich auch recht beeindruckende Stats. Jaren Jackson wäre ein Kandidat im Laufe des Jahres, der nochmal ein bisschen Dampf machen kann. Trae Young natürlich noch irgendwie im Rennen. Und Gilgeous Alexander von den Los Angeles Clippers ist auf jeden Fall gerade ziemlich auf dem Vormarsch, oder?
Ja, der ist jetzt zum Starter geworden und ist schon ein beeindruckender Spieler, sehr groß für einen Point Guard. Erinnert mich da teilweise so ein bisschen an Sean Livingston von den Warriors. Einfach nur von den körperlichen Voraussetzungen her. Und ja. Offensichtlich ist er da der Point Guard der Zukunft bei den Clippers. Und dann eben auch bei den Clippers, die ein absolutes Top-Team sind. Ne? Also in dieser Saison sind die Clippers eins der besten Teams der Liga bisher, sind beim SRS-Rating auf dem 4. Platz der Liga. Offensives Rating 7., defensives Rating 10. Also da spielt Gilgeous Alexander als Rookie beim besten Team, das bei dem irgendein Rookie eine Rolle spielt. Bei den Clippers.
Ja.
Dann als nächstes kommen wir zum Coach of the Year. In diesem Fall Coach des Monats. Wen hast du, Daniels?
Ich hätte Budenholzer von den Bucks.
Ja, ich glaube, das ist eindeutig. Mhm. Bei mir auch ganz klar Budenholzer.
Was? Hat das Team einfach natürlich richtig schön aufgestellt in diesem Jahr. Die haben einige schöne Additions gemacht. Wir haben ja jetzt am Anfang des Podcasts jetzt schon ein bisschen drüber gesprochen, vor allem ein bisschen Shooting reingebracht und einfach das Team von allem her mal so umgekrempelt, dass es eben auf Giannis Antetokounmpo zugeschnitten ist und die Offense läuft super, die Defense steht und es ist einfach wirklich ein Top-Team, Zweiter im Osten mit 10-3. Ihm würde ich diesen Award aktuell in die Hand drücken.
Ja, genau, er ist auch mein Pick. Hat dieses Team von einem Mittelklasse-Team zu einem Contender gemacht. Letzte Saison 10. beim offensiven Rating, jetzt 2. Letzte Saison 18. beim defensiven Rating, jetzt 3. Und das sind einfach die Sachen, die man in den letzten Jahren schon bei den Milwaukee Bucks immer kritisiert hat. Und jetzt kann man hier eben sehen, was mit diesem Kader und diesem Talent und dieser Länge möglich ist, wenn man sie richtig coacht. Und einfach schön zu sehen, dass Coaching in der NBA so einen großen Einfluss haben kann auf das, was dann dabei rauskommt bei dem Team. Und einfach eine schöne Geschichte, die Milwaukee Bucks in dieser Saison.
Ja.
Dann eins fehlt noch, ne? Best Six Man.
Best Six Man, ja, richtig. Da würde ich Lou Williams nehmen, also alter Kandidat für den Best Six Man. Wen hast du da auf dem Zettel?
Ja, mein Pick wäre auch hier Lou Williams mit 19 Punkten im Schnitt. Ich hatte gedacht, JJ Redick könnte es vielleicht sein, aber ich habe mir die Zahlen angeguckt und JJ Redick ist bei der Defensive minus 9,6 Punkte. Julius Randle ist bei der Defensive minus 11,4 und auch bei der Offensive minus 2. Also die Advanced Stats sind da nicht so freundlich zu ihnen. Bei Randle muss man natürlich sagen, dass es sehr stark daran liegt, dass bei den Pelicans alles steht und fällt mit Anthony Davis und er spielt eben seine Minuten teilweise ohne Davis. Aber nichtsdestotrotz muss man halt einfach auch sagen, dass Lou Williams Zahlen hier besser sind. 19 Punkte im Schnitt und mit ihm auf dem Feld sind die Clippers 3,3 Punkte besser und das hat hier für mich den Ausschlag gegeben. Außerdem ist Lou Williams der Anführer der besten Bank der Liga. 55 Punkte machen die Clippers da im Schnitt und Lou Williams ist ein großer Teil des Erfolgs. und ein großer Grund dafür, dass die Clippers gerade so stark auch sind.
Ja. Ja, im Verlauf der Saison könnte vielleicht auch Dennis Schröder dann ein Wörtchen mitreden beim Best Six Man. Aktuell spielt er ja relativ viel in der Starting Lineup, aber wenn Russell Westbrook zurückkommt, ist davon auszugehen, dass er nochmal diese Bankrolle übernimmt und vermutlich aber doch an die 30 Minuten pro Spiel kommen kann. Und wenn er aktuell, wenn er weiterspielt, wie er es aktuell tut, dann kann er da auf jeden Fall ein Wörtchen mitreden beim Best Six Man, würde ich sagen.
Definitiv. Also Schröder spielt wirklich eine starke Saison. Das liegt jetzt natürlich auch teilweise daran, dass er eben auch Starterminuten bekommt, weil Westbrook verletzt ist. Aber gerade die Defense, die in den letzten Jahren so stark in der Kritik stand bei Dennis Schröder, ist in dieser Saison doch viel, viel besser geworden. Die Thunder haben das zweitbeste Defensivrating der Liga und mit Schröder auf dem Feld sind sie nur 1,9 Punkte schlechter in der Defense. Das ist ein super Wert für Schröder und er zeigt ja doch, dass mit dem richtigen Kader um ihn herum und mit dem Team, das eben auch gewinnen will, da doch eine ganze Menge möglich ist.
Ja. Also der Carmelo Anthony Trade hat sich gelohnt, würde ich sagen.
Ja, das muss man natürlich erstmal noch sehen. Schröders Gehalt ist ganz schön hoch schon, ne? 15,5 Millionen. Und ich würde sagen, es liegt dann doch sehr daran, ob Russell Westbrook und Schröder zusammen spielen können. Ne? Also wenn man da einen Spieler hat, der 15,5 Millionen kostet und in den Playoffs nicht mit Westbrook zusammen auf dem Feld sein kann für die Closing Lineups, dann muss man noch mal sehen, ob es sich so gut macht und so rentiert. Aber erstmal sieht es schon gut aus.
Okay. Dann haben wir die Awards, glaube ich, alle durch, ne?
Ja, genau. Wir wollten noch einmal das beste Team im Osten, das beste Team im Westen, das beste Team der Liga wählen und dann noch so ein paar Überraschungsteams und ein paar Enttäuschungsteams und dann war es das auch für heute, ne?
Ja, ich glaube, dann haben wir es. Ja, fangen wir im Osten an. Also momentan stehen ja die Toronto Raptors auf Platz 1, 12 Siege, 2 Niederlagen und sie wären auch aktuell meine Mannschaft des Monats. Völlig unabhängig vom Schedule, wie auch immer, haben sie einfach als Team am meisten überzeugt. Sie sind unglaublich tief. Sie haben mit Kawhi Leonard einen neuen Teamleader, der sich optimal einfügt, der das Team genauso stärker macht, wie er es auch in San Antonio gemacht hat. Und da ist viel in mir jetzt auch irgendwie ein bisschen beruhigt, weil im letzten Jahr habe ich wirklich an Kawhi angefangen zu zweifeln und mich gefragt, wenn er wiederkommt, was passiert da? Es scheint der Alte zu sein und es gefällt mir sehr gut, was da passiert. Und mir gefällt auch sehr gut, was Kyle Lowry diese Saison macht. Der hat auch sein Spiel so ein bisschen dahingehend umgestellt, dass er ein bisschen weniger vom Scoring übernimmt, aber eine sehr starke Playmaker-Rolle. Ich glaube, er führt die Liga momentan auch in Assists an, hat über 11 Assists im Schnitt und macht da echt einen super Job als Ballverteiler. Und da passt gerade für mich alles zusammen. Dagegen sind die Celtics ja gerade so ein bisschen im Struggeln, gerade jetzt wieder 2 Spiele verloren in Folge. Und die Bucks sind natürlich jetzt Runner-up im Osten, aber für mich bisher die Raptors einfach am souveränsten.
Ja, ich kann das gut verstehen, dass du die Toronto Raptors da wählst. Ich finde die Toronto Raptors auch schon sehr, sehr beeindruckend. Fand ich in der letzten Saison, aber in der Regular Season auch schon. Und dann ist in den Playoffs nicht mehr viel davon übrig geblieben. Tatsächlich waren sogar die Werte von den Raptors in der letzten Regular Season besser. Da waren sie im offensiven Rating auf Platz 2. Jetzt sind sie Platz 3 und beim defensiven Rating Platz 5. Jetzt sind sie Platz 12.
Ja.
Und auch das Net-Rating war besser, war zweitbeste Net-Rating der Liga, jetzt sind sie auf Platz 4. Und ja, man muss natürlich sehen, also das Net-Rating ist ja immer so eine Sache. Die Raptors haben jetzt 12 Spiele gewonnen und 2 verloren. Also viel mehr kann man auch nicht erwarten. Ne? Und wenn man den Gegner schlägt, dann schlägt man ihn halt. Und die Raptors brauchen da jetzt eben auch nicht alles aufs Feld bringen, was sie können, bis zur letzten Minute. Wenn sie das getan hätten, würde es wahrscheinlich alles noch viel besser aussehen. Aber trotzdem sehe ich im Moment die Milwaukee Bucks auf Platz 1. Eben schon, weil sie in der Offensive und in der Defensive tip-top sind in der Liga, das beste Net-Rating und auch der Schedule sagt, dass sie bisher einen richtig harten Schedule schon hatten. Und die Spiele, die sie verloren haben, sie stehen ja im Moment bei 10 Siegen und 3 Niederlagen. Das sind alles Niederlagen, die man verschmerzen kann. In Boston, eins der schwierigsten Spiele sicherlich, das man haben kann im Moment in der Liga, dann in Portland. Portland spielt ja auch eine super Saison, sind offensiv und defensiv richtig gut und auch eins der Überraschungsteams. Da gewinnen auch nicht viele Teams. Und dann haben sie noch bei den Clippers verloren, die ja auch eine super Saison spielen. Und alle anderen Teams haben sie geschlagen, auch schon die Warriors jetzt geschlagen. Und dann eins der schwierigsten Spiele, die es in dieser Saison gab. Sie haben gegen die Clippers verloren, die Milwaukee Bucks, mit 2 Punkten und dann auch noch in Overtime und haben danach ein Back-to-Back in Denver gespielt. Und von L.A. ein Back-to-Back nach Denver ist, was den Schedule angeht, das schwierigste Spiel, was man in der NBA haben kann. Also da muss man dann eben in die Höhe fliegen. Dann hat man dieses Back-to-Back plus die Höhe. Das ist eins der schwierigsten Spiele. Und das haben die Milwaukee Bucks 121-114 gewonnen. Und ich muss sagen, dieses Shooting und auch wie Brook Lopez da jetzt zum Beispiel in einem Spiel gegen die Denver Nuggets abgegangen ist, das ist schon ziemlich beeindruckend. Und das führt für mich dazu, dass ich im Moment die Milwaukee Bucks tatsächlich als bestes Team in der Eastern Conference sehe. Wen hast du denn im Westen?
Im Westen würde ich nach wie vor die Warriors nehmen. Ich finde, das hat jetzt gerade auch in der frühen Saison, in den ersten Spielen, einen sehr dominanten Eindruck erweckt, was da so passiert ist. Und auch wenn jetzt ein bisschen Zoff entstanden ist und alles, sind die für mich tatsächlich gerade mit auch einem gewissen Polster die beste Mannschaft in der Western Conference.
Ja, allerdings in der letzten Woche nur 3 Spiele gewonnen, 2 verloren, ohne Curry. Das defensive Rating in den letzten 5 Spielen ist nur Platz 27.
Ja, aber in den letzten 10 Spielen haben sie ein 8-2-Racket.
Also ja, sicherlich. Ich wollte einfach auch nur mal wieder meine Warriors-Fatigue so ein bisschen in den Vordergrund spielen. Und ich möchte noch gerne was zu den Portland Trail Blazers sagen.
Na, dann sag mal.
Ja, also die Warriors sind meiner Meinung nach auch das beste Team in der Western Conference und wenn alle fit sind, auch das beste Team in der Liga, aber die Portland Trailblazers darf man da auch nicht verachten. Im Moment sagt das SRS-Rating, dass sie auf dem 2. Platz der Liga sind, haben immer noch Top 5 Offensiv-Rating und Defensiv-Rating und spielen eine super Saison, absolutes Überraschungsteam. Und von daher wollte ich sie gerne auch hier nochmal nennen als Contender in der Western Conference.
Ganz spannend, weil die gar nicht viel an ihrem Kern verändert haben. Ne? Die sind eigentlich so als Team zusammengeblieben, haben so sich dazu entschieden, einfach weiterzugehen, das nochmal so zu probieren mit ihren Leistungsträgern und es scheint sich auszuzahlen bisher.
Ja, sie hatten jetzt in den letzten 5 Spielen 4 Siege und eine Niederlage und hatten das beste defensive Rating der Liga. Also in der letzten Saison waren sie auch schon 6. beim defensiven Rating. Es ist einfach ein gutes Defensivteam. Aber in dieser Saison passt es eben auch in der Offensive. Ne? Letzte Saison waren sie beim offensiven Rating nur auf Platz 13. Und jetzt mit Lillard, der da einfach mehr loslegt. Und auch, ich glaube, es sind auch vor allem eben die Bankspieler, die diese Saison einfach besser sind. Also sie können einfach mehr Lineups spielen, wo sie Shooting drin haben mit Stauskas und Curry. Und Turner ist ein guter Bankspieler. Und der Zach Collins kommt langsam und zeigt, dass er den Pick wert war, den Top-10-Pick oder 10. Pick war er, glaube ich. Nurkic spielt eine gute Saison und ja, es sind einfach sehr viele Leute da, die eine gute Saison spielen und zum Erfolg beitragen.
Die Nuggets auf dem 3. Platz sind jetzt ein bisschen abgekühlt, ne? 4 Niederlagen in Folge. Wir hatten ja letztes Mal relativ viel über sie gesprochen und es ging ja auch in sozialen Medien weiter, wenn wir uns viel über die Defense der Nuggets unterhalten und was sie denn wert ist. Und das wird auch mal ganz spannend, das jetzt auch nochmal weiterhin zu verfolgen.
Also ja, ich denke, Tom Schneider von den Go-To-Guys hatte recht, denn die Dreierquote der Denver Nuggets, die Denver Nuggets zulassen, ist jetzt 2% in der letzten Woche hochgegangen. Also als wir den letzten Podcast gemacht hatten, war die Denver Nuggets Dreierquote bei 32,7% des Gegners, die sie zulassen, und jetzt schon bei 34,8%. Und das ist schon.
Aber es hat noch nicht so viel Auswirkungen auf die Defense.
Doch. Ja, auf das, wenn man sich die gesamte Saison anguckt, noch nicht. Also ja. sie sind da noch beim defensiven Rating immer noch auf Platz 6, aber in den letzten 5 Spielen Platz 30. und in den letzten 8 Spielen Platz 18. Also die waren einfach die ersten 6 Saisonspiele waren die so stark beim defensiven Rating, dass das jetzt immer noch das Bild total verzerrt. Aber die letzten 5 Spiele Platz 30, die Dreierquote ist mächtig runtergegangen, also oder hochgegangen, je nachdem wie man will, halt die Dreierquote des Gegners. Und da scheint Tom doch schon den richtigen Punkt ausgewählt zu haben. Und zudem habe ich mir nochmal die Zahlen von Jokic angeguckt. Und sein offensives Rating ist nur einen Punkt besser, wenn er auf dem Feld ist. Und sein defensives Rating ist mittlerweile 7 Punkte schlechter. Und er ist insgesamt bei -6. Also da hat sich doch einiges getan bei Jokic. Und er ist nicht der Superverteidiger geworden, für den man ihn nach den ersten 6 Spielen vielleicht halten konnte. Und interessanterweise ist es bei Plumlee sehr, sehr stark geblieben mit der Defense. Also wenn er auf dem Feld ist, ist die Defense 102,8 und wenn er auf der Bank ist, 115. Also da ein sehr, sehr guter Wert. Und auch insgesamt ist sein Netrating plus 11,6. Also stark bei Plumlee. Aber die, die Denver Nuggets haben auf jeden Fall ein paar Probleme. Ich habe auch jetzt das letzte Viertel geguckt heute Morgen von Houston gegen Denver. Das Spiel war in Denver und im 4. Viertel hat kein anderer Spieler den Ball berührt, außer Chris Paul und James Harden so ungefähr bei den Houston Rockets. Und die Houston Rockets haben jedes Mal den Switch bekommen, den sie wollten, haben Jokic, Plumlee, Millsap jedes Mal gegen Harden gehabt und James Harden hat sie alle gekocht. Er ist einfach mit seinen Dribblings jedes Mal vorbeigegangen bis zum Korb und hat ohne Hilfe die Layups reingelegt. Also da sah die Defense dann auch von den Nuggets ziemlich schlecht aus. Sie haben auch nichts anderes probiert. Sie haben das Switch einfach jedes Mal passieren lassen. Keine Drop-Coverage, nichts anderes probiert, nicht gekämpft, dann teilweise auch unter den Blocks durchgegangen und Harden noch einen Dreier schießen lassen. Also da wurden sie ordentlich abgekocht. Und Harden hatte vor dem letzten Viertel nur 10 Punkte und dann hat er nochmal, weiß nicht, 15 draufgelegt oder so. Also die Nuggets werden wahrscheinlich doch defensive Probleme bekommen. Mal sehen, wie sich das weiterentwickelt. Wir werden es im Auge behalten.
Ja. Also es wäre für sie ja definitiv ein Erfolg im Vergleich zum letzten Jahr, wenn sie einfach irgendwo im Mittelfeld landen mit der Defense. Ne? Und mit einer super Offense und einer mittelmäßigen Defense könnten sie es vielleicht einigermaßen weit bringen.
Ja, die Defense ist Platz 8. Letzte Saison war die Defense Platz 6. Muss man sehen. Aber letzte Saison haben sie mit Platz 6 Offense, Platz 23 Defense die Playoffs verpasst. Ne? Also wenn es wieder in die Richtung geht, dann wird es gefährlich. Ne? Ja. Noch ein Satz zu den Lakers. Tyson Chandler ist eingeschlagen wie eine Bombe. Er hatte in den ersten 3 Spielen ein defensives Rating von 89,3. Und das ist einer der besten Werte in der Liga. Und die Lakers hatten in den ersten 3 Spielen mit ihm ein 97,4 defensive Rating. Das war das zweitbeste in der Liga.
Und wie alt ist Chandler jetzt?
36 ist er. Aber er weiß einfach noch, wie man es macht.
In der Tat, ja. Heart of a Champion.
Ja, also es wird sehr interessant zu sehen, was das mit den Lakers macht. Ob sie jetzt ihre Defense in den Griff kriegen und ob sie eben auch mit ihm auf dem Feld in der Offense weiterhin effektiv oder, na, sie waren jetzt ja auch nicht so effektiv in dieser Saison, aber das offensive Rating ist Platz 11 im Moment. Aber ob das gehalten werden kann, ob die Defense besser wird, eigentlich ist Chandler jemand, der in der Offense nichts mehr bringt. Da könnte dann auch die Offense vielleicht noch ein bisschen schlechter werden. Aber das müssen wir auf jeden Fall im Auge behalten. Erstmal hat es schon mal ganz gut gepasst. Die Lakers haben 3 Spiele gewonnen gegen Minnesota, Sacramento und Atlanta. Und Chandler hat da einen großen Anteil dran gehabt.
Cool. Ich finde, es war wieder ein gutes Gespräch, eine gute Runde. Unsere erste Monatsausgabe und ich glaube, wir können so das Jahr ganz gut verfolgen und dranbleiben an allen Entwicklungen von jungen und alten Spielern, Teams etc. Arne, vielen Dank fürs Gespräch.
Ja, ich danke dir auch. Danke an alle, die uns bei Facebook folgen, alle, die uns hören. Bleibt dabei, Leute, empfehlt uns weiter und bis bald.
Bis bald.